Ja, es ist eine unbeschreibliche Weisheit, dass der König, der Gottessohn, vom Himmel auf die Erde stieg. Da steckt so viel dahinter, so viel drin, dass wir heute nur einen Bruchteil von dem erfasst haben, was das für eine gewaltige Bedeutung hat. Wir wissen, dass unser Herr Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er uns die Sünden abgenommen hat, dass er uns beschenkt mit seiner Gerechtigkeit und Vollkommenheit durch diese Tat am Kreuz von Golgatha. Aber wir werden noch einmal staunen, wie gerade in dieser Tat die Weisheit Gottes in einer unglaublichen Art und Weise hier, was sie hier bewirkt hat und noch daraus entstehen lässt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur einen Bruchteil davon erahnen. Jetzt mache ich zu Beginn mit euch einen Weisheitstest. Wenn ihr durchfällt, dürft ihr hier bleiben. Und wenn ihr den Test besteht, dann könnt ihr auch gehen. Also, der Test lautet wie folgt. Denkt ihr, dass ihr weise seid?
In Christus oder außerhalb?
Ganz vorsichtig. Keiner traut sich hier zu sagen, jawohl, ich bin weise. Keiner traut sich. Und da habt ihr eigentlich schon mal was ganz Gutes gemacht, weil es nämlich heißt in Sprüche 26, Vers 12, Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Also, das ist schon mal gut. Aber man könnte natürlich auch interpretieren, wenn jetzt hier alle sagen, ja, nein, wir sind nicht weise, könnte man auch das so interpretieren, dass für euch bis jetzt die Weisheit eigentlich gar nicht wichtig war. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Ja. Ich hoffe, es ist euch schon bewusst geworden, wie wichtig die Weisheit ist. Vielleicht können wir hier etwas kurz zusammentragen. Was bedeutet oder welche Bedeutung hat die Weisheit für euch persönlich? Mit ganz kurzen Sätzen. Welche Bedeutung hat die Weisheit für euch persönlich?
Gott zu erkennen.
Also durch die Weisheit Gott erkennen. Weiter?
Die Welt durch Gottes Augen sehen.
Welt. Gottes Augen. Ich schreibe jetzt nochmal Augen.
Ein ungeteiltes Herz zu haben.
Lebensziel.
Nochmal?
Ein Lebensziel.
Ah, durch die Weisheit haben wir ein Lebensziel.
Mit Gottes Herzen Entscheidungen fällen, würde ich sagen.
Oh, Entscheidungen fällen. Ich schreibe jetzt einfach mal nur Entscheidungen.
Sonst lassen wir das mal hier.
Wir wissen aus der Bibel, dass die Weisheit etwas sehr Wichtiges ist, und der Apostel Paulus macht auch darauf aufmerksam, wenn er in Epheser 5, Vers 15 Folgendes schreibt. Seht genau zu, wie ihr wandelt, wie wir uns bewegen, was wir sagen, wie wir uns entscheiden, ja, was für einen Eindruck wir geben. Und dann sagt er, nicht als Unweise, sondern als Weise. Paulus war es also ein großes Anliegen, dass unser Wandel von der Weisheit geprägt ist, dass wir weise wandeln. Dazu gehört eben Reden, Handeln, Sein. Und das Ganze fängt natürlich mit dem Denken an. Ich weiß nicht, welche in eurer Prioritätenliste die Weisheit ist, also an welcher Position ist Weisheit etwas, das ihr oben habt auf eurer Prioritätenliste, oder gibt es viele andere Dinge, die euch eigentlich noch viel, viel wichtiger sind? Wir wissen von Jakobus, dass es wichtig ist, dass wir um Weisheit bitten. Und hier haben wir auch eine ganz große Verheißung. Wir lesen Jakobus, ich glaube, 1. Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Also, liebe Geschwister, wenn ihr erkannt habt, dass die Weisheit etwas ganz Wertvolles ist für euer Leben und ihr Weisheit haben möchtet, dann dürft ihr diese Bitte vor Gott bringen, und diese Bitte wird Gott gefallen. Er wird euch Weisheit schenken. Vielleicht nicht gleich von einem Tag auf den anderen und vielleicht auch nicht so, wie ihr euch das im Moment vorstellt. Aber wenn euch das ein herzliches Anliegen ist, wird Gott euch Weisheit schenken. Und aus dieser Stelle wird ja auch klar, dass man göttliche Weisheit sich eigentlich nur schenken lassen kann. Das ist nicht etwas, was man sich mit dem Intellekt, mit der Intelligenz, mit einem großen Wissen aneignen kann, sondern das kann man sich nur schenken lassen. Ich werde nachher noch zeigen, was der Unterschied ist zwischen weltlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Die Griechen, die alten Griechen, waren ja sehr darauf aus, Weisheit zu erwerben. Der Erwerb der Weisheit war ihnen sehr kostbar. Und wenn einer in der griechischen Philosophie ein wenig bewandert war damals, dann hat er durch diese philosophischen Gedanken und Zusammenhänge, hat er wirklich auch ein Stück Weisheit erwerben können, konnte auch weiser werden, aber außerhalb des Glaubens, außerhalb einer Beziehung zu Jesus Christus, kommt es eben nie zu der göttlichen Weisheit. Das werden wir auch in den kommenden Stunden noch sehen. Eine weitere Stelle, die mir wichtig geworden ist, finden wir im Johannesevangelium, nämlich Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus Christus ist die Weisheit in Person. Und diese Person sagt nun, dass er nur das tun kann, also auf der Erde als Gottes Sohn oder in Fleisch und Blut, dass er nur das tun kann, was er den Vater tun sieht. Er hat ihm war also total bewusst, ich kann nur dann auch aus der göttlichen Weisheit heraus leben, wenn ich in einer ununterbrochenen Beziehung zu meinem himmlischen Vater bin. Wenn ich sehe, was er tut, wenn ich ganz auf ihn fokussiert bin und so dann auch die Klarheit bekomme, was jetzt im Einzelnen zu tun ist. Da drin steckt ganz wesentliche göttliche Weisheit. Hier wird auch deutlich, dass Jesus Wohlgefallen gehabt hat an der Furcht des Herrn. Aus Jesaja 11 wissen wir, dass Jesus Wohlgefallen gehabt hat an der Furcht des Herrn. Und wir werden es in diesen Tagen auch noch sehen, die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und warum das so ist, werde ich dann später noch erklären. Es gibt weltliche und kosmische Weisheit und es gibt eine göttliche Weisheit. Und weil gerade früher bei den ersten Christen, also bei den Griechen, das Suchen nach Weisheit eine ganz große Rolle gespielt hat und natürlich auch die Weisheit innerhalb des christlichen Glaubens, haben sich innerhalb der ersten Jahrhunderte auch, ich sage jetzt mal, griechische Weisheit und göttliche Weisheit oder biblische Weisheit ein Stück weit vermischt. Und das hat dann auch in der Kirchengeschichte zu ganz unguten Auswüchsen geführt. Also wenn wir Menschen meinen, wir könnten ein bisschen da etwas von der biblischen Weisheit nehmen und das dann noch ein bisschen mischen mit der griechischen philosophischen Weisheit und dann einen optimalen Cocktail mixen, so dass wir dann das Optimum an Weisheit haben, dann irren wir uns ganz gewaltig. Ich denke, dass dieser Fehler auch am Anfang passiert ist, dass man aus einer großen Weisheitsliebe heraus eben alles genommen hat, was man wollte. Und Paulus sagt ja das auch im 1. Korintherbrief, dass die Griechen Weisheit suchen und dass das für sie das Wichtigste ist. Und für die Juden ist wieder etwas anderes wichtig. Die göttliche Weisheit finden wir nur in der Bibel und nur der Heilige Geist kann sie uns geben, gerade auch in den einzelnen Situationen des Lebens. Paulus stellt die beiden Weisheiten gegenüber, wenn er in 1. Korinther im 1. Kapitel Folgendes schreibt. 1. Korinther 1, ab Vers 17, lese ich jetzt einige Verse. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit. Es gibt auch eine Redeweisheit, das heißt, eine Weisheit, wie man reden muss, wie man etwas rüberbringen muss, hat wahrscheinlich auch etwas mit Rhetorik zu tun, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus war ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ich jetzt mit Überredungskunst und mit Redeweisheit irgendwie die Leute manipuliere, sondern ich möchte, dass die Menschen erkennen, um was es beim Kreuz Jesu Christi geht. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Was für eine Torheit. Ja, wenn man das hört, wenn man ein hochgebildeter griechischer Philosoph war, dann war das, was Paulus gesagt hat, da konnten die nur den Kopf schütteln und sagen, so einfach kann es doch wohl nicht sein. Und dann noch, dass da jemand sterben muss, dass ein Gott auf die Erde kommt und dann sich und dann so elendiglich zugrunde geht. Das kann doch nicht sein. Uns aber, die wir errettet werden? Ist es Gottes Kraft? Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft, liebe Geschwister. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Da gibt es also von den Weisen eine große Weisheit, die natürlich entstanden ist, auch durch viel Erfahrung. Aber genau diese weltliche, diese kosmische Weisheit, es kann auch sogar eine Engelsweisheit sein, diese Weisheit wird Gott vernichten. Und das Erstaunliche dabei ist, dass letztlich die Weisheit Gottes entschieden hat, diese Weisheit zu vernichten. Man kann sich natürlich fragen, warum. Vielleicht komme ich noch dazu. Und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters, dieses Äons? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Liebe Geschwister, vom Ziel her betrachtet, vom Endziel her, aus der Sicht Gottes, ist die Weisheit dieser Welt eine absolute Torheit. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gottes nicht erkannte, also durch die Weisheit, nämlich durch die kosmische Weisheit. Man kann also nicht sagen, ich bilde mich jetzt aus in einer irdischen, kosmischen Weisheit, von mir aus auch in einer Weisheit der Engel, und dann denken, man könne jetzt mit dieser Weisheit die Weisheit Gottes erfassen oder Gott erkennen und Gott erfassen. Das ist ja manchmal das Problem von den Theologen, auch manchmal von uns Christen, dass wir versuchen, mit unserem Intellekt, mit unserer Intelligenz, mit unserem Denken, Gott zu erfassen, so dass wir überall verstehen, warum er in der Bibel so gehandelt hat, warum er das angeordnet hat, warum es hier so lief. Das wäre immer so ein bisschen unser Wunsch, dass wir alles ganz genau definieren können, so dass dann am Schluss Gott in diesem kleinen Verstand Platz hat. Zum Glück ist es noch keinem Theologen gelungen, Gott in der Weise zu erfassen, dass er sagen kann, ich habe in der Bibel alles verstanden. Ist ja auch ein Geheimnis, dass unser Gotteswort so aufgebaut ist, dass es Texte hat, dass jedes Kleinkind verstehen kann. Wenn ich an die Geschichte des verlorenen Sohnes denke und gleichzeitig für die Theologen immer noch eine große Herausforderung ist, wie kann man die Geschichte auch noch anders sehen? Was steckt da noch anders drin? Im seelischen Bereich, im geistlichen Bereich, im übertragenen Bereich, in der bildhaften Sprache, aber auch im praktischen Alltag. Diese Geschichte kann man auf so vielen Ebenen interpretieren und auf jeder Ebene ist sie absolut einmalig. Das ist die Weisheit Gottes, die mit wenigen Sätzen auf mehreren Ebenen höchste Wahrheit vermittelt. Also natürlich die absolute Wahrheit. Was machen die Juden? Also die Welt, noch einmal, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, nämlich durch ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern, also die Juden wollten Zeichen, sie haben gesagt, wir müssen wissen, ob das der Messias ist. Eigentlich haben sie diese Zeichen bekommen, aber weil dieser Jesus von Nazareth ein paar andere Eigenschaften hatte, die gar nicht in ihr theologisches System hineinpasste, konnten sie eben diesen Jesus von Nazareth nicht annehmen. Und letztlich auch darum, weil Jesus ihre Stellung, die sie innerhalb der frommen Gesellschaft hatten, völlig in Frage gestellt hat. Also die haben Zeichen gefordert, die Griechen Weisheit gesucht. Aha. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis. Das ärgert die zutiefst und den Nationen eine Torheit. Ausgerechnet da, wo die größte Weisheit verborgen liegt, ausgerechnet da finden die sehr Weisen dieser Welt eine Torheit. Wie kann man nur den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gott wurde ja äußerlich betrachtet nie so schwach wie am Kreuz von Golgatha. Da hängt er ohnmächtig, hängt er da am Kreuz. Und nur schon der Anblick war ja eine Zumutung. Und völlig schwach und elend, Schande, Not, alles. Und gerade in diesem Punkt, wo er absolut schwach wurde, hat er den Sieg über den gesamten Kosmos errungen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Warum muss er die Weisen zu Schanden machen? Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden machen. Warum muss er das Starke zu Schanden machen? Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und jetzt kommt das Entscheidende. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Es wird kein Mensch aus Fleisch und Blut jemals vor Gott stehen können und sagen, ich war doch super gut und ich habe es doch besser gemacht als alle anderen. Wird keiner können. Wenn wir durch die Gnade Jesu Christi etwas Göttliches bewirken können, dann ist es ganz klar, dass das der Heilige Geist in uns gemacht hat und nicht wir aus uns selbst. Das heißt, es ist völlig undenkbar, dass irgendein Geschöpf sich jemals vor Gott rühmen kann. Und Gott hat das ganz bewusst so gemacht. Warum? Weil er deutlich machen wollte, ich habe euch geschaffen. Und wenn ihr denkt, ihr könnt etwas machen, das Ewigkeitswert hat ohne mich, dann werde ich euch beweisen, dass das absolut unmöglich ist. Ihr könnt es nur mit mir. Es ist eigentlich völlig arrogant, wenn das Geschöpf meint, es könne etwas bewirken, das Ewigkeitswert hat. Der Schwache kann sich nicht rühmen, weil er weiß, dass er schwach ist und der Starke wird zu Schanden werden. Auch darin steckt Weisheit. Durch Intelligenz und anderen intellektuellen Fähigkeiten kann man Zusammenhänge erkennen. Ich rede jetzt mal von der kosmischen Weisheit. Es gilt natürlich ein Stück weit auch für die göttliche Weisheit. Man kann Zusammenhänge erkennen, Auswirkungen und Abläufe verstehen, so dass dem Weisen vieles gelingt. Das hat natürlich auch den Griechen Spaß gemacht. Durch die Weisheit konnten sie gewisse Abläufe verstehen, Auswirkungen erkennen. Und dann ist ihnen natürlich auch vieles gelungen. Und sie haben Spaß daran gehabt, Weisheit zu suchen und immer mehr nach der Weisheit zu forschen. Die sichtbaren Erfolge eines weltlich Weisen führen dann dazu, dass er immer mehr seinen eigenen Fähigkeiten vertraut. Also wenn wir so einen griechischen Philosophen nehmen, der eben jetzt in der Weisheit gewachsen ist, in der kosmischen Weisheit, dann wird er merken, viele suchen bei mir Rat und ich kann ihnen Rat geben und viele sind dankbar für meinen Rat. Das heißt, er merkt, ich werde mit meiner zunehmenden Weisheit werde ich immer mehr auch Dinge begreifen. Also die Erfahrungen mit seiner Weisheit zeigen diesem Weisen zuerst einmal, wie die weltlichen Weisen immer höher steigen durch die Weisheit. Und dadurch finden sie die Tür zur göttlichen Weisheit nicht. Warum? Ich habe das versucht, oder dazu ist mir ein Bild eingefallen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ein Insekt, zum Beispiel eine Wespe, fliegt, dann ist das ja klar, die sitzt irgendwo am Boden und dann ihre Flügel werden betätigt, was ja immer ein Wunder ist, wenn so ein Insekt fliegt. Das haben mal Wissenschaftler festgestellt, dass die Hummel zum Beispiel, die hat so ein großes Körpergewicht und so kleine Flügel, eigentlich mathematisch, aerodynamisch kann die Hummel gar nicht fliegen, aber sie fliegt halt doch. Ja, aber das ist jetzt nebenbei bemerkt. Die fliegen, das heißt, dieses kleine Insekt macht die Erfahrung, wenn ich fliege und in den Himmel will, dann kann ich immer höher hinaufsteigen und habe dann natürlich auch mehr den Überblick, ich rede menschlich, ist klar, kann mich frei bewegen. Das ist so die Erfahrung. Und jetzt, das ist, ich sage jetzt mal, eine ganz kleine Weisheit der Wespe. Und jetzt passiert der Wespe Folgendes. Die krabbelt da in eine Glasflasche. Ja, kommt da irgendwie hinein. Dann ist da die Wespe. Und erkundet mal diese Glasflasche. Und jetzt merkt sie, es wird mir hier irgendwie zu eng und sie will raus, sie fliegt und dann prallt sie immer da oben an diese Fläche und sie kommt einfach nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt, die kommt nicht mehr raus, aber es gibt einen Ausweg. Also die, ich sage jetzt, wenn jetzt da mehrere Wespen drin sind, die würden da alle oben anstehen und irgendwie krampfhaft nach einem Ausweg suchen und so sehe ich das mit der kosmischen Weisheit. Man weiß, wo es nach oben geht. Wenn ich nach oben will, dann muss ich nach oben fliegen. Jetzt findet man aber da nicht den richtigen Durchbruch. Und die Weisheit, wo liegt sie? Sie liegt jetzt für die Wespe darin, dass sie eben hinabklettert und zwar zum Flaschenhals, wo es immer enger wird und wenn sie da, wo es ganz eng ist, immer noch tiefer geht und da unten rauskommt, dann ist sie in der Freiheit. Das ist für mich kosmische Weisheit. Und wenn jetzt jemand merkt, ich muss hinabsteigen, mich selber erniedrigen, in meinen Augen noch geringer werden. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, wie das Johannes der Täufer sagt. Ich darf täglich sterben. In meinem Leben wird es vielleicht enger, bis es zum Tod geht. Und dann geht's raus in die Freiheit. Das heißt, die Tür, der Ausgang in die Freiheit hat Gott genau da verborgen, wo es eben die weltliche Weisheit nicht vermutet. Das heißt, man muss herabsteigen und die bisherige Weisheit einfach abgeben, indem man göttliche Weisheit lernt. Wir sind es uns ja gewohnt, je höher man aufsteigt, desto mehr Anerkennung bekommt man, desto näher ist man am Ziel. Aber ich kann euch sagen, je höher ihr aufsteigt, desto näher kommt ihr an diese Grenze. Die Weisheit ist etwas unglaublich Kostbares. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass euch das ganz neu bewusst wird. Dass ihr sagt, jawohl, diese Weisheit ist mir so kostbar, dass ich sie mehr begehre als alle die irdischen Dinge. Die Weisheit wird in der Bibel immer sehr gerühmt. Über sie lesen wir in Sprüche 8,11. Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinode kommen ihr nicht gleich an Wert. Damals waren Korallen etwas sehr Wertvolles, auch Kleinode, Perlen und so weiter. Das hat man natürlich gesammelt, das hat man begehrt und nun stellt, wahrscheinlich ist es Salomo in den Sprüchen fest, die Weisheit ist viel kostbarer. Überlegt einmal, was euch ganz wertvoll ist in dieser Welt. Wie wertvoll ist euer Vermögen, euer Geld? Wie wertvoll ist eure Ehre? Wie wertvoll ist euer Vergnügen, euer Genuss? Wie wertvoll ist das? Was für einen Stellenwert hat das in eurer Prioritätenliste? Und dann könnt ihr euch selber die Frage stellen, hat bei mir die Weisheit mehr einen höheren Stellenwert als meine eigene Ehre, als mein Erfolg, als mein Wohlbefinden, als meine Stellung, die ich innerhalb der Gesellschaft habe? Hat das mehr Wert? Die Weisheit übersteigt eindeutig jeglichen materiellen Wert. Es gibt keinen irdischen Schatz, der mehr Wert hätte als die Weisheit. Der hebräische Begriff für Weisheit lautet Chokmah und wird das erste Mal da verwendet, wo Leute gesucht werden, welche die Stiftshütte bauen sollten. Also in der Wüste wird das Wort Weisheit zum ersten Mal erwähnt in der Bibel. Natürlich wissen wir, das Buch Hiob ist älter als das zweite Buch Mose. Und da kommt Weisheit auch schon vor. Aber jetzt mal, wenn wir mal das Chronologische anschauen in der Bibel, bei zweiten Buch Mose, brauchte es Leute, die Weisheit haben, um diese Stiftshütte, um dieses Zelt der Zusammenkunft zu bauen. Das Zelt Gottes war eigentlich der erste Wohnraum auf Erden. Und dieser Wohnraum auf Erden, dieser erste Wohnraum, konnte nur mit Weisheit gebaut werden. Das heißt, die einzelnen Gegenstände und Objekte, die einzelnen Räume, die Materialien, die Dinge, wie sie in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Platzierung, jedes Einzelne muss sich optimal, muss einerseits optimal sein und gleichzeitig muss es voll in ein Ganzes hineinpassen. Das ist die Eigenschaft der Weisheit oder eine der Eigenschaften der Weisheit, dass sie fähig ist, ein einzelnes Objekt so in die Umgebung einzufügen, dass alles optisch harmonisch zusammenpasst. Also nicht irgendwo hinstellen oder anordnen, sondern es muss zum Ganzen passen. Wir haben ja unter uns ganz begabte Musiker und für mich ist die Notenfolge eines Liedstückes, finde ich, immer etwas Interessantes. Ich habe ja keine Ahnung von Noten, aber wenn ich da die fünf Linien da mal aufzeichne und dann habe ich da irgendwelche Notenfolgen und dann vielleicht noch so eine und so eine mit... Ja, ihr kennt ja das alles. Hat alles so eine gewisse Abfolge. Und wenn diese Abfolge richtig ist, dann ist es eine wohlklingende Melodie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Jesu Freude von Bach höre, ein wunderschönes Stück, ja, Und ich verstehe gar nichts von Noten. Und dieses Stück würde jetzt abgespielt und jetzt würde man ein Notenteil einfach willkürlich verschieben und dann wieder abspielen. Ich würde sofort hören, es ist falsch, obwohl ich keine Ahnung von Musik und von, also von Musik vielleicht, ich weiß, was ich gerne höre, aber ich habe keine Ahnung von Musizieren und von Noten. Aber eine Note versetzen, willkürlich versetzen, und schon würde ich feststellen, es stimmt etwas nicht. Und die Notenfolge, das ist für mich auch so etwas, ein Beispiel dafür, dass wenn wir uns im Leben bewegen, geht es darum, wenn jetzt gewisse Dinge passieren und wir kommen jetzt an einen Punkt, wo eine Entscheidung, eine Handlung, ein Reden gefragt ist, dann muss das nächste Wort, die nächste Handlung eigentlich zum Vorhergehenden passen, damit es harmonisch ist. Ist auch ein Geheimnis der Leitung des Heiligen Geistes, dass wir darauf achten, wenn wir in eine Situation hineinkommen, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, was ist jetzt vorher gelaufen, das heißt, was wurde vorher gesagt, was ist vorher für eine Stimmung. Es ist mir schon oft passiert, dass ich mir vor einem Gespräch vorgenommen habe, ich werde dann das und das noch sagen. Und dann war es so, es entstand ein Gespräch und weil ich mir das fest vorgenommen habe, dass ich das jetzt noch sagen wollte, habe ich das, was ich sagen wollte, irgendwo hineingezwängt und es hat überhaupt nicht gepasst. Dann war dann die Notenfolge plötzlich falsch. Und das ist mir manchmal eine große Hilfe, wenn ich weiß, ich möchte eigentlich jemandem etwas sagen, aber ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass ich eine Sensibilität dafür entwickle. Was läuft eigentlich vorher? Das heißt, dass wir unser Reden, unser Handeln in einen richtigen Kontext hineinsetzen. So wie man eine Aussage, eine biblische Aussage, die steht eben nicht in irgendeinem Text, sondern genau im richtigen Kontext. Also wenn man jetzt einen Vers aus der Bibel, aus den Reden Jesu einfach herausnehmen würde und den irgendwo irgendwo anders hineinsetzen würde, dann würde die Bibel schon nicht mehr stimmen. An beiden Orten wäre ein Fehler. Also wenn Weisheit spricht, dann passt die Aussage, ich rede von der göttlichen Weisheit, dann passt die Aussage wunderbar in den Lebenskontext hinein. Die Weisheit hat die Fähigkeit, alle entscheidenden Aspekte zu berücksichtigen und richtig einzuordnen. Wenn wir heute Gemeinde Gottes bauen wollen, dann benötigen wir auch göttliche Weisheit. So wie die ersten Handwerker für die Stiftshütte göttliche Weisheit brauchten, um diese Gegenstände herzustellen und sie dann an den richtigen Ort zu platzieren, so brauchen auch wir göttliche Weisheit, um Gemeinde bauen zu können. Zu erkennen, wer hat welche Gaben, wie können wir einander ergänzen. Und das funktioniert deshalb oft nicht so gut, weil jeder eigentlich seine eigene Selbstverwirklichung in der Gemeinde sucht und nicht darauf bedacht ist, wie können wir einander gegenseitig ergänzen. Und da ist immer wieder auch der Stolz ein Hindernis, ja, wenn wir denken, es geht darum, dass wir in der Gemeinde irgendwo uns selber verwirklichen, dann klappt das einfach nicht. Dann ist alles disharmonisch. Ich rede jetzt mal rein hypothetisch. Wenn jeder in der Gemeinde, was natürlich nur Theorie ist und in der Praxis noch nicht funktioniert, erst wenn wir beim Herrn sind, aber wenn theoretisch jeder wirklich nur hundertprozentig zur Ehre Gottes leben würde und sich fragen würde, wie können wir einander ergänzen, wie können wir einander wohltun, dann würde eine Gemeinde nicht nur, dann würde sie vor allem einmal innerlich, geistlich ganz wunderbar wachsen. Der quantitative Wachstum nach außen würde wahrscheinlich dann später auch die Folge sein, aber das Innere, das würde, denke ich, mal zuerst kommen. Also, die Weisheit ist in den Augen Gottes so kostbar, dass er sich über die Bitte Salomos, von Gott mit Weisheit beschenkt zu werden, sehr freute. Wirklich, das war für Gott etwas sehr Schönes. Dieser junge Mann, ich weiß nicht, war etwa 20 Jahre alt oder etwas älter, der wünscht sich Weisheit von Gott. Und das hat unseren Gott enorm gefreut. Dies kommt auch indirekt in 2. Chroniker 1, 11 zum Ausdruck. Auch im Buche Hiob lesen wir Kapitel 28, Vers 18, ein Beutel voller Weisheit ist mehr wert als ein Beutel voller Perlen. Die Weisheit verfügt über eine Urteilsfähigkeit. Das heißt, sie kann Dinge, Motive, Handlungen so beurteilen, dass man sie richtig einordnen und gewichten kann. Für die richtige Gewichtung und Priorisierung ist das Vergleichen etwas sehr Wichtiges. Damit meine ich nicht das Vergleichen zwischen Menschen, wer ist besser und wer ist schlechter. Um das geht es gar nicht, sondern es geht um ein Vergleichen von Zuständen und Einstellungen. Bruder Bader übersetzt ja das Buch der Sprüche mit Vergleichende. Man kann also vom Hebräischen her Sprüche auch mit Vergleichende übersetzen. Das heißt, dieses Buch macht ständig Vergleiche. Zum Beispiel der Vergleich, besser ein trockener Bissen und Friede dabei, als ein gemästeter Ochse und Streit im Haus. Ich habe jetzt mal sinngemäß zitiert. Das heißt, für die Bibel ist ganz klar, wenn ich ein bescheidenes Leben führe und Frieden habe dabei, ist das eindeutig mehr wert, als wenn ich viel Wohlstand habe und keinen Frieden. Und wenn wir solche Vergleiche machen, dann lernen wir richtig zu gewichten. Die Weisheit hat eine ganz gewaltige Planungsfähigkeit. Die Weisheit kann Abläufe koordinieren und, was ganz wichtig ist, vom Ziel her denken. Göttliche Weisheit denkt vom Ziel her und verordnet dann in den einzelnen heilsgeschichtlichen Abläufen und auch in den einzelnen Lebensbereichen eines Menschen Abschnitte, wo ganz bestimmte Lernprozesse durchlaufen werden. Die Weisheit Gottes denkt vom Ziel her, fügt Dinge ein, die für sich alleine betrachtet eigentlich eher unbefriedigend wirken. Denken wir nur an die Tatsache, dass Gott alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen hat. Also wenn ich diese Aussage isoliert betrachte, wenn ich sage,
Was? Gott schließt alle in den Ungehorsam ein? Das ist doch so etwas von ungerecht. Und das, weil er das gemacht hat, also ich rede jetzt mal menschlich, ja, weil er das gemacht hat, haben wir ja diese Probleme, dass wir alle so widerspenstig sind und so auflehnen. Warum hat das Gott gemacht, dass er uns alle in den Ungehorsam eingeschlossen hat? Warum? Das war die Weisheit Gottes, weil die Weisheit Gottes erkannt hat, mit diesem Zwischenbereich bewirke ich, dass früher oder später jedes Geschöpf meine Barmherzigkeit einmal ganz persönlich erleben und erfahren wird. Und dieses Erlebnis ist mehr wert, als wenn ein Geschöpf immer alles nur richtig gemacht hat. Warum? Weil dann jedes einzelne Geschöpf die Tiefe der Liebe des himmlischen Vaters bis ganz tief ins Herz und in die Seele hinein erfahren hat. Und mit dieser persönlichen Liebeserfahrung ist ein Geschöpf erst in der Lage, richtig göttlich und freiwillig lieben zu wollen. Es war die göttliche Weisheit. Durch die richtigen Abläufe kommt es auch zum richtigen Erkennen der Zeitabschnitte. Die Weisheit hat festgestellt, dass es gut ist, wenn zuerst einmal ein Gesetz eingefügt wird, das nicht zur Vollendung führt, das nicht ans Ziel führt. Aber das Gesetz führt dazu, dass die Sündenerkenntnis wächst, dass das Bewusstsein wächst, ich bin nicht in der Lage, aus mir selbst heraus die Vollkommenheit zu erreichen. Und dann kommt es zu einem Zerbruch und in diesem Zerbruch erkennt das Geschöpf, ich bin hundertprozentig auf die Gnade Gottes angewiesen. Und dann begegnet diesem Geschöpf die Gnade Gottes in der Person Jesu Christi. Das heißt, die Weisheit hat hier etwas eingebaut, das aaronitische Priestertum mit den Schlachtopfergesetzen und all den Dingen, die uns im Neuen Testament überhaupt nicht gefallen, das hat er ganz bewusst eingebaut, weil er wusste, das führt zu ganz entscheidenden Prozessen. Die Weisheit hat eine Begründungsfähigkeit. Die göttliche Weisheit erkennt die Geister und deren Auswirkungen. Sie versteht, wenn jemand diese Einstellung hat, diese Haltung, diese innere Herzenshaltung, wo das eben hinführt, wenn man diese Haltung behält. Durch die Weisheit können auch die Gedanken der Herzen offenbar werden. Das ist ja auch so etwas Besonderes, dass Gott in seiner Weisheit Dinge eingebaut hat in seine Geschichte, wo dann plötzlich die Herzen offenbar werden. Manchmal verhält Gott sich dann vielleicht in einer Art und Weise, wie wir denken, ja, das kann es doch gar nicht sein. Jesus, du bist doch gar nicht so. Da ist eine arme Frau, die hat eine besessene Tochter und die hat so eine unglaubliche Not und dann schreit diese Frau um Hilfe und zuerst gibt Jesus einfach keine Antwort. Und dann ignoriert er sie weiter und sagt, ich bin nur gesandt zu den Hausen, zu den Schafen des Hauses Israel. Du gehst mich quasi nichts an. Und dann diskriminiert er die Frau noch, indem er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot von den Kindern nimmt und den Hunden hinwirft. Was für eine Diskriminierung! So ist doch nicht unser Herr Jesus. Und wisst ihr, warum Jesus so gehandelt hat? Ganz einfach deshalb, weil er das wunderbare Herz dieser Frau sichtbar machen wollte. Die Frau hat nicht einfach gesagt, du kannst mir mal. So gehst du mit mir um. Das lasse ich mir nicht bieten. Nein, sie sagt, ja, aber manchmal fallen doch auch Brotkrumen von den Tischen der Kinder und die Hunde kriegen dann auch etwas. Und dann sagt Jesus, so einen Glauben habe ich sonst nicht gefunden. Das heißt, manchmal verhält sich Gott und Jesus anders, als wir uns das gewohnt sind, und es wird etwas offenbar. Da wird eine unglaubliche Demut und ein unglaublicher Glaube in dieser Frau offenbar. Das ist Weisheit Gottes.
Weisheit bringt den Hochmut ans Licht. Lesen wir dazu Daniel 2,30. Daniel hat ja auch eine außerordentliche Weisheit. Da heißt es, Kapitel 2, Vers 30, mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wären. Hier macht er ganz klar deutlich, es ist nicht diese Weisheit, diese irdische Weisheit, diese menschliche Weisheit, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Da hat natürlich die göttliche Weisheit dem Daniel das Geheimnis geoffenbart. Und durch diesen ganzen Traum und alle durch diese Dinge wird quasi dem Nebukadnezar die Gedanken seines Herzens offenbar. Das ist ja auch eine Arbeit des Heiligen Geistes, die er macht mit uns. Uns selbst sind viele Gedanken nicht oder viele Einstellungen des Herzens nicht bewusst. Und Gott macht diese Dinge sichtbar, für uns sichtbar, indem er Dinge in unserem Leben zulässt, die wir als manchmal unmöglich empfinden. Ich möchte noch zwei Stellen zitieren und dann schließen für heute. Kolosser 1, 28. Da schreibt der Apostel Paulus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus hatte kein geringeres Ziel, als jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das war seine Vision, sein Ziel. Und er wusste, dieses Ziel kann man unter anderem nur erreichen, indem wir jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Natürlich nicht in Menschenweisheit, sondern eben mit der göttlichen Weisheit. Die Weisheit führt uns den rechten Weg. Die letzte Stelle, Sprüche 4, Vers 11. Sprüche 4, Vers 11. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Lasse dich gehen auf geradem Weg. Wenn wir uns in den Weg der Weisheit von dem unterweisen lassen, dann kommen wir auf einen geraden Weg. Und wir dürfen ja wissen durch das Neue Testament, dass die Weisheit Jesus Christus ist. Er ist die Weisheit in Person. Und wenn wir uns in ihn begeben, wenn wir uns in ihm bergen, dann bergen wir uns in der Weisheit, dann lernen wir auch aus der Weisheit heraus zu leben. Und das möge der Herr uns auch immer mehr schenken. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir jetzt danken, dass wir auch durch dein Wort hineinschauen dürfen in deine göttliche Weisheit. Ich möchte dir danken, dass du uns diese Weisheit gibst, wenn wir dich von ganzem Herzen darum bitten. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns diese Weisheit schenkst, dass wir sie wertschätzen und dass sie uns wichtiger wird als all die irdischen Dinge. Ja, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich glaube, wir machen so, wir singen noch ein Lied und vielleicht gibt es noch einen Wunsch.